Liebe Schwestern und Brüder, eine Vertreterversammlung ist ein Höhepunkt im Leben unseres Gemeinschaftsverbandes. Und so danke ich euch allen, dass ihr heute gekommen seid. Das ist ein Zeichen der Verbundenheit, denn Verbundenheit lebt vom Hören und vom Sehen. Ein ähnliches Zeichen der Verbundenheit erlebten wir vor einigen Wochen, viele von uns, in Erfurt zum Kongress des Evangelisch-Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Er stand, wie ihr wisst, im Zeichen 125 Jahre Gnadauer Gemeinschaftsverband. Doch angekündigt war er nicht als nostalgischer Rückblick, sondern als Zukunftskongress. Die Erinnerung an die Vergangenheit stand im Dienst der Zukunft. Das kann man sich vorstellen wie das Bild eines Ruderers. Der Ruderer schaut zurück, aber er fährt nach vorn. Und gerade der Blick zurück gibt Orientierung für die Fahrt nach vorn. Ich bin von Herzen dankbar, dass es in unseren evangelischen Landeskirchen eine Gnadauer Bewegung gibt. Sie hat den Kirchen damals und heute gerade noch gefehlt, auch wenn sie es so freiwillig oft nicht zugibt. Der Vizepräsident des EKD-Kirchenamtes in Hannover, Thies Gundlach, aber erinnerte daran, dass die Kirche im 19. Jahrhundert, Zitat, rational, funktional und ein bisschen unpersönlich gewesen sei. Gnadau aber habe als Herdfeuer der Landeskirchen diese vor einem Verlust an Innerlichkeit und Menschen vor der Vereinsamung bewahrt. Deshalb bat er die Gemeinschaftsbewegung auch heute, Zitat, die Innenseite und Herzenswärme unserer Kirche durch ihren Glauben zu stärken und für die Kirche zu beten. Herzenswärme, da wird das richtige Organ genannt, denn schon die Pietisten sagten, der Glaube muss vom Kopf ins Herz, nicht ohne den Kopf, aber mit dem Herzen. Und die Bitte um das Gebet können wir gar nicht abschlagen, ohne uns selbst aufzugeben. Viele von uns schauen dankbar auf Erfurt zurück. Doch können solche Eindrücke und Inhalte verblassen? Und deswegen ist es gut, dass es eine Zusammenfassung gibt, die Erfurter Impuls oder den Erfurter Impuls. Und den möchte ich gewissermaßen als geistliches Wort, als Bibelarbeit mit euch heute bedenken. Viele haben ihn schon gelesen und werden sich gefragt haben, viel Neues steht da nicht drin. Passt das denn in eine Welt, die in den letzten 125 Jahren ja nicht stehen geblieben ist? Gesellschaftlich, kulturell, auch kirchlich, auch wir als Gemeinschaftsleute haben uns gewandelt. Ich verstehe diesen Impuls nicht als ein Feuerwerk, das schnell abgefackelt ist, sondern ich verstehe es als ein leises, geduldiges Blasen in die Glut hinein, in die alte Glut, dass sie uns erwärmt und erleuchtet. Wenn Sie es aufschlagen, in der Mitte steht schon das Leitwort wunderbar gewählt, denn die Liebe Christi drängt uns. 2. Korinther 5, Vers 14. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Basissatz. Das ist der Ursprungsimpuls der Kirche insgesamt, aber auch des Gemeinschaftsverbandes. Denn was sollte uns denn anderes drängen als die Liebe Christi? Etwa die leeren Stühle? Oder unser eigener Wille ums Überleben oder unsere Ideale, die uns oft tyrannisieren. Auch unsere Motive müssen erlöst werden. Was könnte es Aktuelleres und Moderneres und Dringlicheres geben als die Liebe Christi? Und so lese ich diesen Bibelvers als Überschrift über die dann folgenden Absätze, aus denen ich gern ein paar Stichworte aufnehmen möchte in dieser Einleitung. Da lesen wir als ersten Absatz: Gottes Liebe gilt allen Menschen. In Christus will sie Menschen gewinnen, verändern und ihnen Heimat geben. Gott ist Liebe, lesen wir im ersten Johannesbrief. Das ist ein Satz aus der Mitte des Weltalls gesprochen. Ohne ihn gähnte uns die eisige Kälte an. Jeder erinnert sich gewiss an den Augenblick, als ihm diese Liebe Gottes aufging. Sie scheint immer über dieser Welt, aber es gibt den Augenblick, jenes heilige Geheimnis, wo es mir aufgeht. Ich selbst bin auf dieser Erde, weil ich geliebt bin. Søren Kierkegaard, dieser dänische Philosoph, hat es einmal festgehalten, diese Stunde. Er schreibt: Es gibt eine unbeschreibliche Freude, die uns ebenso unerklärlich durchglüht, wie der Ausspruch des Apostels unmotiviert hervorbricht: Freut euch. Und abermals sage ich: Freut euch. Nicht eine Freude über dieses oder jenes, sondern der Seele überströmender Ausruf mit Zunge und Mund und von Herzensgrund: Ich freue mich an meiner Freude über, durch sie, in, mit, wegen, an und mit meiner Freude. Und ein Biograf schreibt: Für Kierkegaard nahm das Erlebnis die Form eines Gedankens an, der ihn nie mehr losließ, auch nicht in den schwersten Augenblicken seines Lebens, nämlich, dass Gott die Liebe ist. Wenn wir im Himmel einen Direktor hätten, dann wäre die Kirche nur ein Unternehmen. Wenn wir im Himmel nur einen Arzt hätten, dann wären wir ein Lazarett. Wenn wir im Himmel einen General hätten, dann wären wir seine Armee. Wenn wir im Himmel einen Professor hätten, dann wären wir sein Hörsaal. Wenn wir im Himmel nur einen monotheistischen Gott hätten, dann würde das noch nichts sagen. Denn der kann auch ein grausamer Monarch sein. Und er kann einsam im Gespräch mit sich allein sein. Aber wenn wir im Himmel einen Gott haben, der Liebe ist, einen liebenden Vater, dann ist seine Gemeinde auf Erden ein Zuhause. Und das heißt es hier, ein Zuhause, das Menschen verändert und Heimat gibt. Der postmoderne Mensch mag vergessen haben, dass er Gott vergessen hat, aber er hat immer noch die unersättliche Sehnsucht nach Liebe. Ein Säugling schreit in seiner Wiege oder ein Sterbender, der noch die Hand eines Menschen erfasst. Sie alle sind Zeuge einer tiefen Sehnsucht nach Liebe. Menschen warten darauf, dass ihnen jemand sagt, dass sie etwas wert sind und dass sie aufhören können, sich selbst zu hassen. Dass Gott Liebe ist, daran hängt alles. Dass dieser Gott nicht bei sich geblieben ist, sondern dass er aus seinem Ich herausgetreten ist. Liebe heißt Selbstweggabe. Aus dieser Selbstweggabe hat Gott diesen Kosmos ins Dasein gerufen, hat er den Menschen geschaffen, sich zum Bilde. Und diese Liebe lehrt uns, in jedem Menschen das Antlitz Gottes zu sehen. Von Michelangelo gibt es die Geschichte, dass er unterwegs war mit einem Freund und plötzlich bleibt er vor einem unförmigen Marmorblock fasziniert stehen, denn er sah schon in diesem Block die nächste Gestalt, die er mit seinen Händen formen wird. So sieht die Liebe Gottes in jedem Menschen, so unförmig er auch sein mag, den Adel der Gottebenbildlichkeit. Ich hatte es einmal berührt, wie erzählt wurde von den Schwestern der Nächstenliebe in Kalkutta, die einmal eine Frau aus dem Staub der Straße, eine sterbende Frau, auflas und in ein Heim brachte für Sterbende und auf ein frisch überzogenes Bett legten um sie wenigstens noch in den letzten Minuten ihres Lebens zu begleiten. Und die Frau dann sagte, ich habe ein Leben lang wie ein Tier gelebt und jetzt kann ich wie ein Mensch sterben. Schwester, warum tun Sie das? Die Liebe Gottes lehrt uns, in jedem Menschen unseren Bruder und unsere Schwester zu sehen. Neulich kam bei Maybrit Illner eine Talkshow und da wurde gefragt, darf denn Kirche für andere reden? Sogar für die, die gar nicht mehr an Gott glauben. In dieser Hinsicht, liebe Schwestern und Brüder, muss Kirche für andere reden. Nämlich, weil die Liebe Gottes diese Welt globalisiert hat. Sie gilt jedem Menschen. In dem zweiten Absatz heißt es dann, nur aus der Begegnung mit Jesus Christus gewinnt unser Leben als Christen und als Gemeinschaftsbewegung die Strahlkraft, die uns verheißen ist. Ihm wollen wir uns neu öffnen und aus seiner Kraft gehorsam leben. Er allein bevollmächtigt seine Jünger, den Auftrag auszuführen, der seit den Anfängen in seiner Kirche wahrgenommen und in der Gemeinschaftsbewegung mit den beiden Begriffen Evangelisation und Gemeinschaftspflege beschrieben wird. Ich finde es wunderbar, dass der Erfurter Impuls so christologisch ist. Christus ist die Offenbarung Gottes auf dieser Erde. Wir mischen uns nicht ein in den philosophischen Streit nach der objektiven Wahrheitserkenntnis. Und offen zur Zeit ist es so, dass man der Vernunft nicht allzu viel zutraut. Man sagt, es gibt nur Interpretationen und keine Tatsachen. Ich glaube, das hat schon Paulus gemeint, dass unser Erkennen nur Stückwerk ist. Objektiv ist die Welt nicht erkennbar. Aber die Wahrheit ist nicht objektiv. Die Wahrheit ist nach biblischer Vorstellung personal. Das Herz des Weltalls ist seine Person, ist Christus. Und zwischen Personen gibt es keine objektive Erkenntnis, sondern da gibt es Erkenntnis im Akt der Begegnung. Und deswegen heißt im Hebräischen Wahrheit Emet, das ist Vertrauen, das ist Treue, das ist ursprünglich der Türpfosten, in dem die Tür schwingt mit ihrer ganzen Last. Das heißt, ich erkenne diese Wahrheit nur im aktiven Vertrauens. Und dann gewinnen wir, so heißt es in diesem Text, gewinnen wir das Leben. Was gewinnen wir? Was gewinnen wir? Ich denke, wir erkennen uns selbst. Wir erkennen uns selbst. In einem Gedicht einer Studentin heißt es, ich kenne meinen Namen und ich sehe im Spiegel mein Gesicht, aber meine Seele, die kenne ich nicht. In Christus finden wir als erstes uns selbst. Und wir finden uns, indem er uns wegreißt von uns selbst und uns an sich bindet. Das ist hier in diesem Text ausgedrückt mit dem Wort im Gehorsam leben. Ein Wort, was quer liegt zur heutigen Vorstellung von Selbstverwirklichung. Wie klug hat der mittelalterliche Abt Rabamus Maurus gesagt, die Alten redeten viel von Freiheit. Wir aber erfuhren auf schweren Fahrt, die echte Freiheit ist eine heilige Gefangenschaft des Herzens. In der Begegnung mit Christus nimmt er unser Herz gefangen, aber das ist die Freiheit für uns. Und das formt Menschen zu der Strahlkraft, die hier genannt ist. Wir erkennen uns selbst und wir erkennen dem Nächsten. Hier ist auch etwas genannt von der Offenheit. Wie offen hat dieser Christus gelebt? Wie offen war er für jeden Menschen? Wie offen war er für Frauen, für Kinder? Der Jude hat damals im 18. Bittengebet gesagt, ich danke dir, Gott, dass ich nicht als Frau geboren wurde. Wie offen ging er mit Menschen um? Wie offen war er für Ausländer? Wählte sogar einen Samariter zum Hauptzeugen eines Gleichnisses. Wie offen war er für Zöllner und Sünder? Wie offen war er für Pharisäer, die im Schutz der Nacht zu ihm kamen? Wie offen war er für einen Verbrecher, dem am Ende das Reich Gottes zusprach. Die Liebe Christi wird uns öffnen für die Menschen. Ein dritter Absatz, liebe Schwestern und Brüder, da heißt es, es ist unsere Berufung, dazu beizutragen, dass Menschen Christen werden und dass sie in dankbarer und liebevoller Gemeinschaft Gott zur Ehre und ihren Nächsten zu Heil und Wohl leben. Unsere Berufung ist die Fortsetzung der Jüngerberufung. Geht hin in alle Welt, machet zu Jüngern alle Völker. Fortsetzung der Berufung, Christ zu werden und Christ zu bleiben und sie zu sammeln in einer dankbaren und liebevollen Gemeinschaft. Wir wissen, dass wir das nicht können. Und wenn wir es machen, dann wird alles verkehrt. Bonhoeffer warnte einmal vor der seelischen Bekehrung, wo nur ein Mensch den anderen überwältigt. Und er sagt, das aber bedeutet, dass ich den anderen freigeben muss von allen Versuchen, ihn mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu beherrschen. Und genauso warnte er davor, dass wir Gemeinschaft machen könnten aus unseren eigenen Kräften. Wir sind keine Gemeinschaft, weil wir uns gegenseitig so sympathisch finden und weil wir uns ständig nur tief in die Augen schauen und darin immer nur Gutes sehen. Wir leben als Gemeinschaft darin, dass der andere uns Bruder und Schwester ist durch Christus. Wenn wir nur uns hätten, wären wir arm dran. Christliche Gemeinschaft ist kein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern das ist die in Christus geschaffene Wirklichkeit. Und das ist der klare Grund unserer Gemeinschaft, mit dem wir dann auch lernen können, über uns in Ruhe zu reden, füreinander zu hoffen und zu beten. In der Logik dieses Gedankens, dass wir uns nicht in uns selbst gründen, kommt es dann in der Mitte dieses Erfurter Impulses zu einem Schuldbekenntnis. Wenn Sie dort mitlesen, wir bekennen jedoch, dass uns die leidenschaftliche Liebe, das Zeugnis des Evangeliums zu den Menschen zu bringen, oft nicht im gebotenen Maße bestimmt. Nicht selten genügen wir uns in der Pflege unserer Frömmigkeit. Vielfach sind wir nicht mutig genug und versäumen es, auf neue Weise mit der unvergleichlichen Liebe Gottes auf Menschen zuzugehen. Wir bitten unseren Herrn um Vergebung und wollen uns erneut senden lassen. Ich glaube, es ist das Privileg der Gemeinde Jesu Christi, dass sie der Raum sein kann der Umkehr. Wir erinnern uns an ein DDR-Regime, dessen größte Tragik darin lag, nicht umkehren zu können. Und die es immer für eine Schande hielt, irgendeinen Fehler zugeben zu müssen. Und deswegen litt es an der Augenkrankheit, die Jesus an anderer Stelle beschreibt, dass man den Splitter im Auge des anderen sieht und nicht den Balken im eigenen. Dass es Kirche gibt nach 2000 Jahren, hat etwas mit der Möglichkeit zur Umkehr zu tun. Das ist unsere Stärke, dass sie ein Raum sein kann, der Beichte und der Absolution. Und dass wir den Riss aushalten können, der durch unser eigenes Herz geht und natürlich auch durch unsere Gemeinschaften. Den Riss des Versagens und der Schuld, dass wir ihn aushalten können und dass er geheilt wird in der Gegenwart Christi. Ich hörte neulich von einem Diakonissenmutterhaus, von alten Schwestern, die nun ein Leben lang treu ihrem Herrn gedient haben und mit vielen Frömmigkeitspraktiken und mit viel Spiritualität. Aber am Ende ihres Lebens haben dann die alten Schwestern gesagt, was ist das alles, was wir getan haben im Vergleich zu der Gnade Gottes? Wir erkennen doch auch jetzt im Alter nur, dass wir aus seiner Barmherzigkeit leben. Wir sind für uns selbst nie ein spannendes Programm. Er ist es, der uns Wert gibt. Das ist das Reformatorische allein, die Einkehr, dass wir gerechtfertigte Sünder sind. Gnade verwandelt unser Leben. Und Gnade macht unsere Gemeinschaften zu barmherzigen Orten, wo Menschen aufatmen können. Es war für Petrus ein Akt der Demütigung zu erfahren, dass er seine hohen Versprechen nicht halten konnte. Wie bitterlich hat er geweint. Aber wie wichtig war es ihm für seinen späteren Dienst, dass er durch diese Strecke ging und dass er barmherzig wurde, wenn er später als Seelsorge mit anderen umgehen. Ich stärke den anderen nicht mit meiner Frömmigkeit oder mit meiner Erkenntnis, sondern durch die erfahrene Gnade. Und die können wir einander nur mitteilen, wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit erkennen. Oder nehmen wir das Beispiel von Simon und der Frau, die da kam in das Haus dieses Pharisäers, diese anrüchige Frau, die jeder kannte in der Stadt und die mit ihren Tränen die Füße unseres Herrn benetzte und mit den Haaren sie trocknete. Vom Ende her gelesen ist deutlich, warum sie es getan hat. Ihr sind viele Sünden vergeben, deswegen hat sie so eine große Liebe. Und zugleich wird auf dieser Folie deutlich, warum dieser Pharisäer, der Jesus hier eingeladen hat zu einem Festmahl, so kalt war. Er hat niemanden die Füße gewaschen, noch hat er Tränen geweint über andere. Wir können Simon-Gemeinden sein, die Gastmähler veranstalten, aber niemanden die Füße waschen und vor niemanden die Knie beugen. Und deren Hände nicht dienen und deren Augen nicht weinen. Aber wir können auch Gemeinde dieser großen Sünderin sein, die nicht aufhört, sich über die Liebe Gottes zu wundern und zu staunen. Sie kam als Sünderin und sie ging als Königin. Es ist gut, finde ich, dass hier mitten in diesem Erfurter Impuls etwas steht, nämlich Einkehr in den Ursprung, wo doch unsere Identität geformt wird, dass wir aus Gnade leben. Lesen wir noch ein Stück weiter. Mit neuem Mut entfaltet jede unserer Gemeinden, jede unserer Einrichtung missionarische Aktivitäten. Wo das zeitweise nicht oder nur in geringem Umfang möglich ist, tragen und unterstützen wir die Initiativen anderer. Hoffnungsvoll setzen wir uns für die geistlich-missionarische Erneuerung der Gemeinschaften ein und gehen zugleich neue Wege. Wir bilden Netzwerke, initiieren Projekte, beteiligen uns an der weltweiten Missionsarbeit und gründen Zellgruppen, Hauskreise sowie Gemeinschaften und Gemeinden. Mit neuem Mut heißt es hier. Aber nicht einem Mut, dem wir uns selbst zusprechen. Ein Theologe sagte einmal, der Mut des Glaubens, das ist der Heilige Geist. Er ist in den Ursprachen Atem und Wind. Zu Pfingsten geschieht ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Es sind die geöffneten Fenster zum Himmel hin. Ein neuer Geist weht in dieser Welt. Gottes Geist, Lebensatem zum Aufatmen. Und dann wird gesagt, dass dieser Geist Strukturen baut, dass er sich verleiblicht. Schon immer hat er sich verleiblicht. Und dann denke ich, alles, was hier steht, dazu haben wir große Freiheit. Da wird gesprochen von den Netzen, die zu knüpfen sind. Wir haben Freiheit, auch als Gemeinschaftswerk, Netzwerke zu knüpfen. Wir haben Freiheit, Kontakte zu knüpfen und taktvoll zu leben. Wir haben Freiheit, Projekte zu initiieren. Und wir brauchen es in unserer Kirche. Wir wollen auch neue Modelle denken, missionarische Modelle. Vor allem in den großen Städten. Das Parochialsystem dünnt aus. In der Zeitschrift Die Zeit hieß es neulich, Jede dritte Kirche ist von Schließung betroffen, vor Kauf oder Abriss. Selbst Atheisten erschrecken vor der sich ausbreitenden Lehre. Die flächendeckende Volkskirche stirbt. Zitat eines Hamburger Oberkirchenrates: Wir haben die dicken Bretter, auf denen wir standen, immer weiter abgehobelt. Nun bewegen wir uns auf Furnier. Es kann unserer Kirche nichts Besseres passieren, wenn lebendige Gruppen aktiv werden. Peter Stuhlmacher, Neutestamentler, sagte über die Zukunft der Kirche: Wo immer wir können, müssen wir kirchliche Arbeit auf die Ebene der Hausgemeinden zurückführen, müssen diese kleinen Gemeinden so stark und frei wie möglich machen und von dieser Basis her unsere volksmissionarischen Aufgaben bedenken. Paulus ruft uns aus großkirchlichen Zwängen und Träumen zurück zu den wesentlichen Ursprüngen kirchlichen Lebens. Sie liegen bei der Haus- und Bekenntnisgemeinde. Ich bin für innovative Strukturen. Doch mehr, liebe Brüder und Schwestern, bin ich für innere Strukturen, die auch die freieste Struktur nicht garantieren kann. Was meine ich mit den inneren Strukturen? Ich lese beispielsweise Paulus aus dem Römerbrief. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Es spricht nichts gegen neue Strukturen. Aber es geht um das rechte Augenmaß. Wir können geistliche Fragen nicht durch Strukturdebatten lösen. Zu der inneren Struktur gehört für mich das Sehnen nach der Kraft des Heiligen Geistes, damit unsere Gebetsstunden wieder Herdfeuer wird und unsere Bibelstunden, damit dort unsere Herzen brennen und damit wir nicht nur Veranstaltungen durchführen, sondern wirklich miteinander leben, wirklich Leben teilen. Das können Strukturen nicht schaffen. Dazu braucht es den Gestus der Bitte, dass Gottes Geist uns erfüllt. Ein letztes wird gesagt: Dabei verbinden wir Wort und Tat. Wir leben, was wir glauben, indem wir das Evangelium verkündigen und uns diakonisch und gesellschaftlich engagieren. In allem trägt uns Gottes Wille, seine Berufung und Sendung. Was er begonnen hat, wird er vollenden zu seiner Ehre. Es ist ein großes Wort, liebe Schwestern und Brüder, wir leben, was wir glauben. Fast zu groß ist das Gewand, wir wachsen ja nur hinein. Aber wichtig ist das Anliegen, dass Glaube Hand und Fuß bekommt. Wir reden oft vom Priestertum aller Gläubigen. Wir sollten uns daran erinnern, dass es ein Diakonat aller Gläubigen gibt. In Israel gab es Priester und Propheten, aber es gab keine Diakone. Warum? Weil jeder dem anderen Diakon sein sollte. Auch Luther hat besonderen Wert auf die Diakonie des Gläubigen gelegt. Er wurde nicht müde zu betonen, dass ein jeglicher gegen den anderen herzlich, mütterlich, väterlich und brüderlich sei. Und er selbst praktizierte es. Die wenigsten werden wissen, 1527 war in Wittenberg eine schlimme Pest. Die Universität war schon ausgelagert, der Lehrkörper auch. Allein Luther und Bugenhagen, der Stadtpfarrer, blieben zurück und kümmerten sich um die Kranken. Er hat nicht nur davon geredet, er hat es getan. Gottesdienst, sagt er, ist es, wo man dem Nächsten dient und nicht aus dem falschen Motiv, sich irgendetwas zu verdienen, sondern aus dem Motiv eigener, empfangener Barmherzigkeit, die etwas widerspiegeln soll in meinem eigenen Leben. Das wird dann Evangelium zum Anfassen, was die Welt so dringend braucht. Liebe Schwestern und Brüder, das waren einige Sätze zum Erfurter Impuls. Nehmen Sie ihn mit. Denken Sie weiter darüber nach. Es sind einfache Sätze, keine Neuigkeiten. Wir leben davon, dass wir nicht immer wieder das Neue brauchen, sondern dass wir das Alte immer wieder erneuern, zurückgehen zu den Wurzeln. Nehmen Sie es mit, reden Sie auch in den Gemeinschaften darüber, sprechen Sie darüber und machen Sie sich zu eigen, denn auf der Rückseite, da kann man jeder für sich diese Worte bestätigen mit der eigenen Unterschrift und sich damit diese Worte auch zu Herzen nehmen.